Freunde, heute wird's wieder spannend, denn Castle Grayskull ist erneut einer großen Gefahr ausgesetzt. Ein unbezwingbarer Drache macht sich auf den Weg, die Mauern zu überschreiten. Ob unsere Freunde ein Mittel dagegen finden oder nicht, das wisst ihr wahrscheinlich schon längst. Und wenn nicht, erfahrt ihr es heute in He-Mans Machtschädel. Ich persönlich glaube, He-Man wird wieder sein Zauberschwert zücken.
Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft.
Herzlich willkommen, liebes Publikum. Eine neue Folge von He-Mans Machtschädel wartet auf euch. Auch heute gibt es wieder interessante Hintergrundinfos zu unseren hochgeschätzten und heißgeliebten Europa-Hörspielen. Unser Podcast erläutert euch die Kult-Hörspielserie von Europa aus den 80er Jahren. Da wollen wir euch heranführen und euch die Hörspiele nochmal näher bringen. Wer sind wir? Das bin ich, der Dieter und mein lieber Freund, der Olli. Servus Olli, wie geht's dir?
Servus Dieter, vielen Dank, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir jetzt den unbezwingbaren Drachen, die Nummer 4 der Hörspielreihe, besprechen werden. Und vorweg, bevor wir uns um die gewohnten Dinge wie Cover, Sprecher und Inhalt und Fazit und so kümmern, möchte ich dir noch eine kleine private Geschichte erzählen. Und zwar hast du und der Grisse, der immer noch auf Snake Mountain ist, habt ihr mir beide erzählt, dass eure Kinder bzw. Freunde von euren Kindern die Beine der Masters ausgerissen haben, weil der Gummi so spröde ist. In der ersten Folge könnt ihr das nachhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt, heute, am heutigen Tag, ist das auch mir passiert. Also mein kleiner Sohn, der jetzt auch seit einigen Wochen eigentlich erst die Masters entdeckt hat und nur ein bisschen zu klar ist für die Masters, aber ich freue mich, dass er damit spielt, der hat jetzt leider dem Stinkor auch die Beine...
Dem Stinkor? Oh no.
Entfernt, yeah, würde ich fast sagen, herausoperiert. Wobei er kann fast nichts dafür, weil es ist wirklich der Gummi sehr, sehr spröde. Also er hat nichts dazu beitragen müssen fast. Ich möchte ihm sofort den Schutz nehmen.
Aber ja. Unglaublich ja, bitter. Ja. Unglaublich bitter und gerade der Stinkor, der gute alte Stinkor. Ja, es ist mir natürlich auch so gegangen. Ja, man freut sich als Masters-Liebhaber, wenn die eigenen kleinen Kinder mit den Masters-Figuren spielen. Aber so wie sie sind, ungestüm und voll Enthusiasmus, ziehen und zerren sie an den Figuren und die Beine liegen herunten. Genau.
Ich denke, ja, es wäre vielleicht gescheiter gewesen, wenn der Stinkor einfach in seiner Höhle blieben wäre.
Dann hätte er die Beine noch, völlig richtig, in seiner stinkenden Höhle. Ja, du hast ihn Chrisse angesprochen, der ja bei der ersten Folge noch mitgemacht hat, dann aber leider, aus Gründen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, nicht mehr teilnimmt am Podcast, aber an dieser Stelle ein Shoutout zum Chrissy. Servus Chrissy, vielleicht kommst du wieder mal vorbei.
Ich nenne ihn jetzt nur noch Chrisse Vermisse. Und wer den Chrisse aber hören will, dem empfehle ich die rechte und die linke Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at. Da gibt es viele, viele schöne andere, genau, Helden, die mit dem Grisse und mir und manchmal auch mit dir besprochen werden. Aber heute geht es ausschließlich um den unbezwingbaren Drachen.
Genau, Folge Nummer 4. Starten wir los, oder? Wie schaut denn das Cover aus? Das interessiert uns ja auch immer und unsere Hörer interessiert das auch. Das Cover zur Folge, lieber Olli.
Das beschreibe ich dir sehr, sehr gerne. Man sieht Merman, der mit He-Man einen Schwertkampf führt. Und zwar auf einer Art Klippe. Und Merman hat sogar das Amulett, das funkelnde Amulett um den Hals, um das es in dieser Folge geht. Also erstmals ein Cover, das tatsächlich wie Arsch auf Eimer zur Folge passt.
Naja, ganz so sehe ich es nicht, weil, also es passt insofern, weil der Merman eingeführt wird in dieser Folge als einer der Schergen Skeletors. Aber wenn die Folge heißt, der unbezwingbare Drache, erwartet man sich als Kind einfach einen unbezwingbaren Drachen am Cover und nicht einen doch irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam anmutenden Merman. Also ich habe ihn nicht als Drache identifiziert und ich kann mir wirklich erinnern, dass ich als Kind auch das Cover nicht geeignet gefunden habe, wie man dann die Folge angehört hat.
Da hast du sicher recht, wenn man Merman nicht kennt und die Figur nicht hat und mit diesem Charakter noch nichts anfangen kann, dann nimmt man natürlich an, dass das der Drache ist, der da auf dem Cover ist.
Naja. Er schaut nicht aus wie ein Drache.
Er schaut aber nicht so wirklich aus wie ein Drache. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, der Schriftzug ist seit der letzten Folge und auch natürlich bei dieser Folge der kräftige Schriftzug, den wir kennen und nicht so blass wie bei den ersten zwei Folgen. Also
unglaublich, ja, du bist wirklich ein guter Beobachter. Es schaut tatsächlich anders aus, ja?
Ja, es ist schon, es sticht besser
es
ins Auge.
Es ist dunkler gehalten, genau, und man kann es, es ist so, wie man es kennt eigentlich.
Genau. Mhm. Möchtest du vielleicht, dass ich etwas zu den Sprechern sage, lieber Dieter?
Genau, weil wie gesagt, die Folge Introducing the New Bad Guy Merman, der wird ja auch von jemandem gesprochen werden, oder?
Merman wird von jemandem gesprochen und es ist ein sehr bekannter. Es ist einer von mehreren Protagonisten dieser Folge, wo jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin der Aha-Effekt einsetzt. Denn Merman ist Kit, liebe Freunde. Also,
na.
Tatsächlich sind
welcher Kit? Nicht der Fenster-Kit, sondern?
Nicht der Fenster-Kit, sondern der Kit aus der wunderbaren TV-Serie Ram-Man. Und zwar wieder gesprochen von aus der TV-Serie. Wie komme ich jetzt auf das?
Ja, die unvergessene TV-Serie Ram-Man. Die kennt man ja. Die ist immer zwischen MacGyver und ein Trio mit vier Fäusten ist die gelaufen. Rayman.
Aus der unvergessenen Serie Knight Rider. Und Gottfried Kramer ist 1926 geboren und leider bereits 1994 verstorben. Und ja, also den Kid spricht er ja sehr freundlich und nahezu sanft, während er den Merman ja durchaus aggressiv anlegt. Den Gottfried Kramer kennt man ebenfalls von den Hörspielen zum Beispiel wie TKKG oder Fünf Freunde oder auch Asterix-Hörspiele. Und da spricht er verschiedene. Und
er war ja ein versierter Synchronsprecher. Also er hat ja, ich habe mir seine Liste angeschaut, er hat ganz viele Filme gesprochen, auch bekannte Schauspieler, Al Pacino in der Pate 3, er hat den Marlon Brando synchronisiert. Das war schon einer vom Fach, wie generell bei den Masters-Hörspielen.
Ganz,
also wieder hochkarätig.
Ganz genau. Der Man-E-Faces kommt in dieser Folge auch erstmals vor und ihr Man-E-Faces wird von Eckhard Dux gesprochen, der 1926 geboren ist und tatsächlich nach wie vor am Leben ist. Und den Man-E-Faces, den Eckhard Dux, den kennen Sitcom-Freunde auch sehr, sehr gut, denn der ist unter anderem auch Arthur von King of Queens, also Arthur Spooner. Und das ist mir persönlich nicht aufgefallen. Bis dato ist mir echt jetzt erst in der Recherche aufgefallen. Und was noch Ärger für mich persönlich ist und wo mir fast schon die Schuppen von den Augen gefallen sind, er ist auch der Flitze Feuerzahn. Diese Europa-Hörspielfolgen Habe ich auch geliebt.
Kaum zu glauben.
Viele ja, davon gehabt.
Flitze Feuerzahn. Den kenne ich auch, ja. Also, ich, na, also man würde es nicht bemerken. Aber da sieht man halt, wie sie halt wirklich als Schauspieler, die sie ja sind, sind sie nicht, sie sind Synchronsprecher, aber wie sie in Rollen schlüpfen können. Also ein Flitzefeuerzahn und ein Man E-Faces, die kann man gedanklich irgendwie nicht zusammenbringen, oder? Nur an der Stelle.
Ja, und man kann es auch nicht gedanklich mit einem Steve Martin oder einem Anthony Perkins in Psycho in Verbindung bringen.
Unglaublich.
Aber es ist tatsächlich so.
Unglaublich.
Ja.
Genau. Ja, ich habe jetzt gerade die Infoseite da von dir offen. Es ist eigentlich auch unglaublich, dass ein Mann, der 1926 geboren ist, dass der nur in King of Queens, die Serie ist wann gedreht worden? Keine Ahnung, 2000?
Nö, es ist aus den späten 90er aus den späten 90er Jahren.
Schau.
Ja, also das ist schon ziemlich lang her.
Dann ist er auch schon 74.
Ja, ja.
Da wird sich auch die Stimme verändert haben, vom Man E-Faces zum Arthur Spooner.
Richtig. Genau.
Man E-Faces, ich sage ja auch immer Man E-Faces, weil ich so gewohnt bin, auch von den Hörspielen. Wer die Masters-Serie von 2002 kennt, die Neufassung der Fernsehserie, dort wird er ja tatsächlich, was eigentlich logisch ist, als Many Faces angesprochen. Der Mann mit den drei Gesichtern, Many Faces.
Das ist absolut logisch eigentlich. Absolut richtig, macht mehr Sinn. Zu guter Letzt zu der Renate Pichler, zu der habe ich aber nicht so viel herausgefunden. Die ist 1937 geboren und spricht hier in dieser Folge die Arkia. Die kennt man auch aus Europa, anderen Europa-Hörspielen. Auch Asterix, da spricht die Falballa zum Beispiel, TKKG, verschiedene Rollen. Also bei TKKG spricht sie zum Beispiel die Mutter von Gabi. Bei Fünf Freunde spricht die Tante Fanny und ja, also einiges anderes, was da auch noch aufgeführt ist. Und sie ist auch eine relativ bekannte Synchronregisseurin. Also sie hat auch in etlichen Knight Rider-Folgen zum Beispiel die Synchronregie geführt.
Ja, soweit zu den Synchronsprechern. Dann gehen wir gleich in die Folge rein, oder?
Gerne.
Die Folge der unbezwingbare Drache. Oliver, wir haben es im Vorfeld besprochen. Ich möchte das heute anders anlegen und zwar wirklich kurz und knackig durch den Inhalt der Folge führen. Der ist ja schnell erzählt und dann lasst uns einfach in ein paar Szenen reinspringen und interessante Gesichtspunkte beleuchten. Machen wir das heute so?
Ich habe meine Sportschuhe bereits an und kann mit dir in jede Szene springen, in die du gerne springen möchtest.
Jawohl. Sehr gut. Ja, der Plot.
Was ist ein Plot eigentlich? Das habe ich nämlich sogar mal nachschauen müssen. Das ist ein Handlungsgerüst für alle, die so wie ich das bis jetzt noch nicht kapiert haben, was ein Plot ist.
Dann nennen wir es auf Neudeutsch einfach eine Summary, eine kurze Zusammenfassung, was passiert denn in der Folge.
Jawohl.
Adam, Teela und Orko begegnen sich im Garten der Burg, wie so oft. Adam ist gleich mal alarmiert durch den Angriff eines Roboteradlers auf Orko, wo sich der Orko dadurch, dass er sich beamen kann, natürlich einigermaßen leicht befreien kann. Eine zweite Situation weckt den Verdacht Adams. Es erscheint nämlich eine unbekannte Trolanerin mit dem Namen Arkia und es ist nicht ganz so klar, woher sie kommt und was sie denn da will im Garten der Burg. Orko ist sofort verzaubert von der kleinen Arkia. Er freut sich, dass er eine Trolanerin trifft. Orko erzählt Heeman dann auch, dass er einen Drachen gesehen hat, der sich der Burg nähert. Heeman reitet auch gleich auf Battle Cat los, nimmt sich dem Thema an und kann den Drachen, ein eher kleinerer Drache, ohne Probleme vertreiben. Liebe Hörer, das war noch nicht der unbezwingbare Drache, um den es hier geht, sondern das war nur ein Scheinangriff, wie sich später herausstellt. Während He-Man also mit dem Drachen beschäftigt ist, wird Arkia, entpuppt sich Arkia als Verräterin. Sie verzaubert Orko und Teela. Orko wird in die Mauer der Burg gezaubert und Teela verwandelt die böse Arkia in einen Vogel. Beide sind somit nicht mehr in der Lage, ins Geschehen einzugreifen. Man-at-Arms weist dann He-Man darauf hin, dass es noch eine andere Gefahr gibt, nämlich ein unverwundbares, riesiges Drachenmonster, das sich der Burg nähert, das Stratos und Many Faces entdeckt haben. Und die zwei Masters erzählen auch, dass sich wohl auch Skeletor dahinter verbirgt. Skeletor, den sie mit Merman gemeinsam in der Nähe des Drachens gesehen haben. Also ein riesiger Drache kommt auf die Burg zu. Die Masters versuchen ihn abzuwehren. Es entsteht eine wirklich große Schlacht vor den Mauern der Burg. Zu Lande und zu Luft. He-Man und Man-at-Arms im Windrider versuchen, den Drachen mit Laserkanonen zu verjagen. Kämpfer zu Lande können den Drachen nicht vertreiben. Der Drache bewegt sich unaufhaltsam auf die Burg zu. He-Man holt sich nun doch Rat vom Geist von Castle Grayskull. Der gibt wie immer kryptische und sehr unklare Tipps. Es geht darum, dass He-Man das Licht einfangen muss und dann wird er die Möglichkeit haben, den Drachen zu besiegen. Merman, das haben die Masters beobachtet, trägt so ein Amulett, das leuchtet um den Hals. He-Man vermutet also, er muss das Amulett Mermans erobern, sich ergattern. Ja, das tun He-Man und Man-at-Arms auch. Sie reisen zu Mermans Reich, wo sie ihn herausfordern, zum Kampf rufen, was auch prompt passiert. He-Man unter Anwendung einer List schafft es auch, Merman nicht unbedingt zu besiegen, aber ihm das Amulett zu entreißen. Somit hat er sein Ziel erreicht. He-Man und Man-at-Arms reisen zurück zur Burg. Die Schlacht ist im vollen Gange. Es sieht grimm und finster aus für die Masters. Der Drache scheint die Burg schon in Reichweite zu haben. Da übergibt He-Man das Amulett der verdächtigen Arkia und Arkia mit der Kraft des Amuletts schafft es, sich von dem Band Skeletors zu befreien. Arkia ist nämlich in Wahrheit gar kein böses Wesen, sondern war nur von Skeletor verzaubert. Arkia kann sich mit der Macht des Amuletts zurückverwandeln zu einem Waldlebewesen, das mit dem Drachen in Einklang lebt. Zum Zwerg ist es ein Zwerg.
Ist ein Zwerg.
Also ein Waldwichtel. Okay. Jedenfalls wird Arkia und auch der Drache blitzartig, werden sie zahm, entschuldigen sich bei den Bewohnern Eternias für alles, was sie verursacht haben und ziehen auch so von dannen. So weit, so gut, so der Abriss über die Geschichte. Ja. Lieber Oliver.
Ja, ich klinke mich wieder ein. Ich habe dir jetzt erzählen lassen. Du hast es ruhig und bedacht und schön gemacht. Schöner Counterpart zu meiner emotionalen Ausführung in der letzten Episode unseres Podcasts. Und ich habe da natürlich aufmerksam aufgepasst beim Hören. Und mir sind da schon wieder einige Dinge aufgefallen. Zum einen zum Beispiel... interessant habe ich es gefunden, dass zu Beginn der Erzähler alles nochmal erklärt. Also er erklärt, dass der He-Man und Adam ein und dieselbe Person sind. Er erklärt, dass der Orko Trollaner ist und zaubern kann und was weiß ich nicht alles. Dass der
und über dem Boden schwebt, glaube ich.
Ja, richtig.
Auch das wird erklärt.
Naja, so ist es. Und alles, was man halt wissen muss, Teela kennt das Geheimnis nicht und so weiter und so fort. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Warum erklärt er das nur mal, nachdem er es zum Beispiel in der letzten und der vorletzten Folge nicht erklärt hat? Wir beide haben im Vorgespräch schon gesagt, es könnte eventuell daran liegen, dass auch Adam die letzte und die vorletzte Folge nicht vorgekommen ist. Dass der H.G. Francis, der Autor der Folgen, da sie teilweise auf die verschiedenen Ursprünge von He-Man und also von der Figur He-Man bezieht und jetzt, nachdem er zwei Folgen lang sozusagen nur He-Man vorkommen hat lassen und kommt jetzt plötzlich wieder Adam ins Spiel und die Verwandlung gibt es wieder und deswegen erklären sie es vielleicht auch wieder. Also sie switchen da
wieder hin und her. Sie switchen da hin und her, die letzten zwei Folgen He-Man von Anfang an da, einfach in der Burg Castle Grayskull, wo sie ja immer noch sind, das ist noch gleich, sie sind nicht im Königspalast, sondern im Garten der Burg, aber endlich wieder mal seit Sternenstaub, Adam kommt vor und verwandelt sich in He-Man. Bemerkenswert, oder naja, bemerkenswert vielleicht nicht, aber was auch eine Szene ist, wie sie zum ersten Mal den großen, unbezwingbaren Drachen vom Wind Rider aus beobachten. Da sitzen ja der He-Man und der Man-at-Arms im Wind Rider, möchten den Drachen eigentlich vertreiben mit Schüssen vor dem Bug. Treffen ihn dann mit der Laserkanone eigentlich unabsichtlich am Bein und finden so heraus, der Drache ist unverwundbar und an der Stelle ist es diesmal der Man-at-Arms, der da die große Dramatik reinbringt, der wirklich da die eigentlich die Verzweiflung in seiner Stimme ist da deutlich spürbar. Oh mein Gott, wie schaffen wir es, uns gegen so ein Monster zu verteidigen.
Ja, und vor allem, er sagt, er bespricht mit dem He-Man, was machen wir ihm? Ja, der He-Man sagt, naja, wir verwunden ihn nur, knall ihm mal eine vor den Latz und das machen sie dann auch. Und beim zweiten Versuch trifft er ihn dann am Bein und er entschuldigt sich da bei He-Man und ist unterwürfig irgendwie. Etwas merkwürdig, die ganze Situation, wie es da in Man and Arms darstellen. Und
also eine übertriebene Tierliebe, kann man sagen, oder?
Ja, also, aber auf der anderen Seite ist es eine sehr brutale Folge eigentlich, weil es werden die Rinder zum Fraß vorgeworfen dann später und die Arkia wird eigentlich sehr düster mit ihren Zaubersprüchen dargestellt, mit Mauern und also das Gebein soll in den Mauern vermodern und so. Und der Man-at-Arms dann später, ich nehme das ein bisschen vorweg, sagt dann zum Beispiel auch, man solle doch dem Vogel einen Pfeil durch die Brust schießen. Also es sind sehr, sehr viele relativ brutale Situationen da. Sie nehmen eigentlich da eigentlich wenig
genau.
Rücksicht auf alles.
Es ist nicht ganz stimmig.
Und da beim großen Gegner wollen sie eigentlich Rücksicht nehmen. Ja.
Genau, da wollen sie Rücksicht nehmen und dann, wie schon angesprochen, ja auch eine sehr lustige Szene, oder Olli? Wo der Man-at-Arms dann in He-Man fragt, He-Man, warum landest du bei den Rinderherden? Und der He-Man dann erklärt, naja, er würde es, um ein bisschen Zeit zu erkaufen, bei so einem riesen Drachen, wie lange wird er brauchen, um eine Rinderherde zu verspeisen? Wahrscheinlich eine halbe Stunde. Aber diese halbe Stunde erkauft sich der He-Man dadurch, dass er unzählige Rinder dem Drachen zum Fraß vorwirft.
Ja, das, was du sagst, ist ja genau das, was Hörspiele einfach auch so großartig macht, weil man kann sich natürlich als Konsument und als Hörer selbst überlegen und selbst Gedanken dazu machen, wie groß ist dieser Drache wirklich? Ist er Godzilla groß? Ist er Giganten groß? Oder ist er nur noch Merman groß? Aber natürlich, er kann scheinbar über die Mauern steigen. Über die Burgmauern kommen, was da gesagt wird. Und von daher ist er offenbar wirklich so richtig Godzilla groß. Und wie lange der dann braucht für eine Rinderherde, genau, das ist dann jedem selbst überlassen.
Jedenfalls in dieser Folge auch wieder, lieber Olli, oder wie wir es auch in der letzten Folge schon gehabt haben, wieder so eine richtige Schlacht vor den Mauern der Burg. In der Folge vorher gegen eine Roboterarmee, gegen unzählige Roboter, diesmal gegen nur einen Gegner, diesen übermächtigen Drachen, aber es wird da beschrieben, zu Lande und zu Luft bekämpfen sie ihn, über 500 Kämpfer, Soar kommt hinzu, der Adler, der Ramen rammt wieder irgendwo gegen die Schuppen des Drachen, Man-E-Faces und so weiter, aber nicht zu bezwingen, aber es wird wieder sehr deutlich beschrieben, eine richtige Schlacht vor den Mauern der Burg.
Ganz genau. Und diesmal sind, wie du richtig gesagt hast, endlich alle Freunde zur Verfügung, nachdem es ja bei den letzten Folgen wirklich auf die Freunde gewartet haben und sind leider enttäuscht worden, weil sie nicht da waren, nicht zur Verfügung gestanden. Und das sind alle da. Hm. Und etwas ungeschickt sind die zwei Szenen aneinandergereiht, wo die beiden eben diesen Angriff fliegen, der Man at Arms und der He-Man gegen den Drachen. Und in der nächsten Szene, also da geht's, da backen sie das volle Arsenal aus mit Laser und allem drum und dran und es geht dahin und die Soundeffekte. Und in der nächsten Szene kommt der Vogel, der lästige Vogel, der ja in Wirklichkeit die Thiele ist, und geht dem Man at Arms furchtbar auf die Nerven und der Man at Arms sagt, schießt ihm einen Pfeil durch die Brust. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, aber ich finde es witzig, dass zuerst mit Laser unterwegs sind und danach plötzlich wieder mit Pfeil und Bogen.
Naja, der Laserstrahl, Olli, wenn er mit Laserstrahl auf einen Vogel ist, er mit Kanonen auf Spatzen schießen, oder? Da ist der Man at Arms als Waffenmeister natürlich Profi genug und sagt, für so einen nervigen Zwitschervogel, da nehme ich die Armbrust. Aber ja, lass uns vielleicht nur kurz über diese Vogelgeschichte reden. Also das haben wir ja auch noch nicht so erklärt. Die Arkia verwandelt die Thiele in einen Vogel. Sie kann somit nur mehr zwitschern, nicht mehr reden. Und das macht sie unaufhörlich. Sie versucht, die Aufmerksamkeit zu erlangen beim Man at Arms, beim Battle Cat. Schafft sie aber natürlich nicht, weil wer kann denn ahnen, dass sie die Thiele ist. Und da ergeben sie die ganze Folge hindurch einfach ja immer wieder ganz erfrischende Szenen.
Absolut.
Und also, Dialoge.
Thiele ist uns ja auch schon aufgefallen, ja, etwas nervig teilweise, kommt uns zumindest zuvor. Und auch der Vogel ist nervig, also passt das ganz gut zusammen.
Und in dem Fall, in dem Fall wirklich die Steigerung, oder? Die Thiele nur mehr mit Mi, ständig die ganze Zeit beim Man at Arms und wird aber ignoriert, beinhart.
So ist es. Ich habe noch was zu den Stimmen zu sagen. Du hast vorher vom Treiber gesprochen, beziehungsweise von der Rinderherde. Also das ist ganz interessant, dass der Treiber da für seine Rinder sofort opfert, ohne Bedenken. Aber gut, es ist für das größere Ganze. Aber interessant ist, viel interessanter ist das, was der Treiber sagt, ist, wer das sagt. Und zwar ist das die spätere Standardstimme von Stratos, was insofern interessant ist, weil der Stratos ja in dieser Folge vorkommt und nicht diese spätere Stimme natürlich hat, sondern einen mir unbekannten Synchronsprecher. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Der Christian Rode kommt übrigens auch vor bei dieser Folge. Nicht als Beastman, wie man glauben sollte, weil der spielt überhaupt keine Rolle in der Folge, sondern er ist einfach eine Hintergrundstimme aus dem Volk. Und da geht es darum, dass der Drache unempfindlich gegen Laserstrahlen ist und das Volk ist im Hintergrund zu hören, wie sie halt einfach aufgeregt sind. Und plötzlich sagt der Christian Rode, die Beastman-Stimme sagt plötzlich, wir müssen die Burg verlassen und nicht mehr. Später hört er sie dann nur ein, zwei Mal, also völligst im Hintergrund.
Ja, also Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig Stimmung will bei dieser Folge nicht aufkommen, oder? Es wird zwar sehr stark versucht, da den Spannungsbogen aufzubauen, Soundeffekte en masse, also die ganze Zeit kracht's und scheppert's natürlich auch in diesen Schlachtszenen, aber irgendwie bei mir kommt da nicht so wirklich die Masterstimmung auf. Man merkt es auch so ein bisschen, oder? Der wahre Schlusskampf dann gegen einen Merman, wo der He-Man dann realisiert, wieder mal, okay, mit purer Gewalt kommt man gegen den Drachen nicht an. Wir müssen auf den Geist von Castle Grayskull hören und das Amulett der Macht von Merman erobern. Dieser Kampf gegen einen Merman ist auch irgendwie so komplett außerhalb des Sets, oder? Zuerst ist der Drache vor der Burg, dann fliegen sie irgendwo hin. Der Merman, der ja eigentlich diesen Angriff steuert oder halt auch nicht steuert, sitzt in seinem Reich, in seinem Meer und der He-Man ruft ihn herbei, fordert ihn heraus. Der Merman kommt natürlich auch, hat das Amulett dabei. für mich einfach ein bisschen zu konstruiert.
Ja, die Stimmung kommt auf durch die Stimmen, aber durch die Folge nicht so, da hast du völlig recht. Es ist zwar schon ein bisschen schauderhaft, also da hat man sich schon gedacht beim Hören, wie die Möwen angreifen und wie der Merman sagt, zerhackt ihn und solche Sachen. Das ist, da wird es schon.
Ja, aber da greifen Möwen an, verstehst? Bei der Folge vorher, da waren es wenigstens Höllenhunde, da hätten sie diesmal Höllenmöwen sein können oder Meereskillermöwen. Naja, aber einfach nur Möwen.
Das stimmt, das ist richtig, aber ja, Merman, also ich finde, es wird ja sowieso immer gespart, sage ich jetzt mal, mit den Bösen. Die werden immer sehr dezimiert eingesetzt in ihren Rollen. Aber der Vorteil dabei ist, dass diese Bösen zumindest dann sehr viel Spotlight haben. Und ja, ich finde schon, dass der Merman prinzipiell als ernstzunehmender Gegner hier etabliert wird. Auch wenn es jetzt, ja, wie du richtig sagst, nicht die große Spannung ist. Interessant ist, dass er zumindest, also der Merman dürfte so ein guter Gegner sein oder so ein schwerer Gegner sein, dass der He-Man bei seinem Zauberspruch oder, nein, nicht bei seinem Zauberspruch, dass der He-Man bei seinem Spruch sagen muss, bei der Macht von Grayskull, Merman, ich habe die Zauberkraft.
Er beschwört nochmal die Macht vor seinem Kampf gegen Merman, ja, und das stimmt.
Ja, und vor allem spricht er ihn direkt an.
Ja, also du hast völlig recht, also das, was die Folge, ja, die mich jetzt nicht so begeistert hat, das, was die Folge ein bisschen noch retten kann, ist wirklich der Merman, der super inszeniert ist. Tolle Stimme, haben wir schon gesagt, der als ernstzunehmender Schurke hier präsentiert wird. Trotzdem kommt nicht so wirklich raus, warum macht der Merman das, wie kommt er zu dem Amulett, was ist jetzt eigentlich seine Verbindung mit dem Skeletor in dem ganzen Plot, weil sie werden ja gemeinsam gesehen, in der Nähe des Drachens, aber dann ist der Merman halt einfach bei, ja, wieder daheim in seinem Reich. Sie hat, sage ich mal, Schwächen, sie hat Lücken, diese Geschichte.
Ja, große Lücke ist er, das haben wir auch im Vorfeld schon besprochen, der Schluss, der doch sehr, sehr plötzlich kommt. Und da dürfte ein bisschen die Zeit ausgegangen sein, um das ordentlich irgendwie zum Payoff zu bringen. Und der Abmarsch von der Arkia und dem Drachen, der geschieht mir persönlich viel zu heiter. Also Arkia, wie du schon richtig vorher in der Inhaltsangabe gesagt hast, Arkia erklärt sich und sagt, lebt wohl, Freunde, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und irgendwer sagt dann im Hintergrund, irgendeine lustige Stimme sagt, Wiedersehen, mach's gut. Und überall Chaos, die Mauer ist kaputt, das Schloss ist zerstört.
Alles rot vom Rinderblut, also überall 500 Kämpfer, die verletzt herumliegen. Und einer schreit den Drachen und dem Wichtelmännchen noch so nach Wiedersehen. Ja, du hast völlig recht. Es mutet seltsam an. Es ist ja auch schon mal komisch, der He-Man war ja recht misstrauisch auch der Arkia gegenüber. Das kommt in der Folge auch raus. Der He-Man hinterfragt immer, ja, erzähl uns doch mal, woher du kommst und so. Und
sie kichert zu viel.
Und sie kichert zu viel, genau. Es ist Kichere, da kann man nur misstrauisch sein. Jedenfalls, der He-Man, der sozusagen unter Einsatz seines Lebens das Amulett erobert hat, um das es ja geht, wo ihm der Geist von Castle Grayskull gesagt hat, mit diesem Amulett kannst du den Drachen besiegen. Was macht der He-Man? Er kommt zurück zur Burg. Und die Arkia sagt, He-Man, bitte gib mir das Amulett. Und er gibt es ihr sofort, oder? Nicht einzögern. Wird sofort der Arkia gegeben. Warum macht er das, Olli? Hast du da eine Erklärung dafür?
Na, das ist wirklich sehr merkwürdig. Sollte eigentlich nicht so sein. Eine eindeutige Schwäche im Handlungsverlauf, da hätten sie sich ein bisschen was einfallen lassen können. Und ganz interessant natürlich und für mich auch sehr lustig. Wer, lieber Dieter, kommt für den Schaden auf? Es ist ja, wie gesagt, die Burgmauer zerstört.
Die Burgmauer zerstört.
Der alte Kalkulator, der alte Rechengenie, der dem werden wahrscheinlich so wie bei Matrix schon die Zahlen durchs Hirn schießen. Oh, verdammt.
Ja, der ist natürlich auch in der Wirtschaftskammer der Man at Arms, der weiß, wie lange man braucht, um so einen Schaden einfach wieder abzubezahlen. Die Burgmauern kaputt, einen Haufen Wachen und Kämpfer, Arztrechnungen, die Rinder, oder? Die ganze Rinderherde weg. Und wer, lieber Olli, sagst du, wer wird für den Schaden aufkommen?
He-Man hat die Lösung, Skeletor wird irgendwann dafür bezahlen.
Genau.
Ich stelle mir das halt einfach so vor, dass der gute Skeletor jetzt dann in den nächsten Tagen einfach mal Rechnung zugeschickt bekommt. Und da wird dann alles drinnen stehen. Also wird dann möglicherweise wird es vielleicht der Christe sogar für ihn empfangen, die Rechnung. Und
der sitzt ja immer noch dort.
Mal, ja. Der sitzt dort und wahrscheinlich am Empfang. Und wenn die Post kommt und der Chris wird den Brief dann dem Skeletor geben und der wird
sie ordentlich ärgern. Als Schreiber wahrscheinlich, oder? Der Schreiber vom Skeletor, der erfasst dann in so, in so Inventarlisten, genau, so wie viele Krähen hat der Beastman heute schon erschlagen mit der Peitsche. Und
viele Leute an Schreiber.
Genau. Ja, also
ja, naja.
Die Geschichte, Olli, die Geschichte, wenn man es ganz genau beleuchtet, sie weist ja Parallelen auf zu Sturm auf Castle Grayskull, nur macht es halt diese Folge nicht besser, sondern schlechter. Also die Parallelen sind halt selbe Situation eigentlich. Man kämpft in einer großen Schlacht gegen einen übermächtigen Gegner. Innerhalb der eigenen Reihen gibt es einen Verräter. Auch der Verräter in der Folge 3 hat er die Teela betört, in dieser Folge in Orko. In der Folge 3 bei Sturm auf Castle Grayskull war es das Zauberschwert des Magiers, dessen Macht gebrochen werden musste. In dieser Folge war es das Amulett. Eigentlich nichts Neues, oder? Es war
absolut nicht. Interessant natürlich die Gemeinsamkeiten mit einer späteren Folge, und zwar mit Skeletors Meisterplan, wo dann ja auch wieder die Aiwa, die Roboter-Trolanerin vorkommt, wo der Orko natürlich sofort verfällt. Und der Orko, Stichwort Orko, ist scheinbar natürlich für den Skeletor, was ich persönlich gut finde, weil der Orko wird ja auch stark dargestellt in den vorherigen Folgen. Er hat in der vorherigen Folge den Höllenhunden oder einem Höllenhund die Augen verbunden und sie somit von dannen getrieben und auch einige andere entscheidende Sachen gemacht. Und scheinbar ist der Orko für den Skeletor so ein schwerer Gegner und wichtiger Gegner, dass er der Arkia sagt, sie muss Orko eliminieren und in die Wand hinein zaubern.
Ganz genau, ganz genau. Der Orko, bin ich immer der Meinung, der Orko wird immer ein bisschen unterschätzt. Der ist eine wichtige Figur in der ganzen Hörspielreihe. Und du hast völlig recht, Olli, auch in dieser Folge merkt man, dass sie das Skeletor wirklich um den Orko kümmern möchte und den mit besonderen Fallen und
besondere Arglist, möchte ich fast sagen, hat er sie in diesem Fall ausgedacht für den Orko. Ich habe mir eigentlich nur noch eine wichtige Sache aufgeschrieben, und zwar, also zusätzlich zu dem, dass ich es schön finde, dass jetzt mit Man-E-Faces und Stratos auch noch die letzten wichtigen Masters debütiert sind. Was ich persönlich nur interessant gefunden habe, ist, dass Skeletor zwar mehrmals erwähnt wird, aber keine Sprechrolle hat. Also es wird gesagt, dass er gesehen worden ist auf dem Hügel und dass er den ganzen Angriff koordiniert, aber er ist nicht als Sprechrolle in der Folge drinnen. Und da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Möglicherweise liegt es daran, er hat nämlich auch in den vorhergehenden Folgen schon sehr, sehr wenig Sprechanteil, nur im Sternenstaub etwas mehr und dann eigentlich sehr, sehr wenig. Es hat möglich, möglicherweise damit zu tun, dass er krank war, Peter Bassetti. Und das Ganze gipfelt, wenn man es so sehen will oder wenn man das so sagen will, darin, dass in der nächsten Folge, Spoiler, Achtung, oder Cliffhanger, wie man es haben will, in der nächsten Folge, das ist die Höhle des Schreckens, wird Peter Bassetti nicht den Skeletor sprechen. Da wird er ersetzt und danach wird er erst wieder als Standardsprecher ganz normal weiter eingesetzt. Vielleicht ist ihm dann wieder besser gegangen. Ich habe es nicht genau herausfinden können, aber das ist meine Vermutung.
Naja, da, die Vermutung, die stelle ich auch mal so an, weil es ist tatsächlich auffällig. Und warum gerade in Folge 5 ein anderer Sprecher? Aber du hast natürlich recht, Olli, der Skeletor ist in dieser Folge eine absolute Randfigur. Da sind die Antagonisten sind andere. Und insgesamt, ja, mein Fazit zu dieser Folge fällt nicht so besonders gut aus. Die Story finde ich recht flach, auch wenig überraschend, vor allem, weil man eben vorher Sturm auf Castle Grayskull gehört hat. Einiges wiederholt sich und einige Dinge wie eben diese Zusammenarbeit zwischen Skeletor und Merman und so weiter wird nicht aufgelöst. Somit, lieber Oliver, wie würdest denn du diese Folge ranken in unserem Ranking von 1 bis 10?
Diese Folge, also ich gebe dir in vielen Dingen recht und ich gebe dieser Folge eine 6.
Wirklich? Mhm. Sehr. Erstaunlich hoch. Ich habe es jetzt nur mal, eigentlich, ich habe es gerankt vor ein paar Tagen und ich habe es jetzt nur mal um 1 heruntergesetzt. Ich gebe eine 3.
Boah.
Nur eine 3.
Bist du sehr streng.
Ja, wir müssen ja auf der unteren Skala uns auch bewegen.
Ja, da kommt schon noch einiges daher.
Streng bewerten und die Wahrheit ist jedem zumutbar, sage ich immer.
Mhm. Ja, na, so dramatisch finde ich es nicht. Es ist durchaus auch wieder einiges Gutes dabei. Natürlich ist es ein Abklatsch ein bisschen von der vorigen Folge. Wenn man es auskoppelt, einzeln betrachtet, finde ich es schon auch nicht ganz unspannend, aber natürlich im Vergleich jetzt zum Beispiel eben zum Sturm auf Castle Grayskull, das stimmt, ja, da fällt sie ab.
Aber das ändert sich ja in den nächsten Folgen, also da freue ich mich schon drauf, weil da kämen jetzt echt ein paar Kapazunder. Die nächste haben wir schon angeteasert, Die wird interessant aus den von dir genannten Gründen, aber wie es dann weitergeht, oder mit Folge 6. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Da werden wir unseren Spaß haben, wenn wir diese Folgen dann auch besprechen.
Ja, absolut. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch weiterhin mit im Boot seid. Wenn
unbedingt
ihr das seid und das, was wir machen, ordentlich bis gut findet, dann abonniert uns, liked uns, kommentiert bitte konstruktiv, wenn es irgendwie möglich ist und
sagt uns, wie ihr es findet. Auch darüber freuen wir uns über Feedback. Gebt uns ein paar Rückmeldungen.
Genau, wir sind zu finden auf skeletor.at, auf Spotify, da könnt ihr uns folgen, auf YouTube, auf Apple Podcasts, auf Audible und auf Facebook unter He-Mans Machtschädel, natürlich auch auf Instagram. Da findet ihr dann auch immer natürlich, wenn es neue Folgen gibt, den Link dann dazu.
Ja, so ist es.
So, dann sage ich danke fürs Zuhören und frage meinen lieben Podcast-Kollegen, den ich hier über WhatsApp sehe. Ich frage dich, was findest du besser? Ein leuchtendes Amulett? Oh. Oder vielleicht Honigbomben?
Oh! Ein leuchtendes Amulett. Na, ganz klar. Honigbomben. Dann bleiben mir, liebes Publikum, noch die letzten Worte. Wie immer am Schluss, denk dran, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei uns, bei He-Mans Machtschädel.
Jetzt ist alles gut. Skeletor hat das Spiel verloren und Castle Grayskull ist gerettet.